Am Wegrand. Der Podcast zum Aufblühen. Die invasive Staffel. Mit dem Beat Fischer und dem Thies Wachter.
Beat, du hast mir einen wahnsinnig langen Weg aufgezwungen.
Ja, es ist der Wert. Der Blick, den wir jetzt vor uns haben, ist einfach krass.
Also, jetzt bin ich da wirklich viele Stunden unterwegs gewesen, von Bern Richtung Süden, an Lago Maggiore auf der italienischen Seite in Verbania Palanza. Du hast weder, dass ich daher komme. Plötzlich machen wir jetzt irgendeinen am Wegrand in Italien.
Ja, die Pflanze kommt auch in der Schweiz vor, aber eigentlich nur im Tessin. Aber das ist der Ort, wo ich einfach kenne, wo man gut hinkommt. Zu Fuss, mit ÖV.
Also wir mussten noch über einen Zaun klettern, gell?
Ja, es ist eigentlich abgesperrt.
Ja, ich hoffe, dass nicht irgendein so ein blutrünstiger Hund plötzlich auf uns zukommt. Dann springe ich dann da wieder über die Mauer.
Aber wir sind da auf einem Gelände. Es ist etwa so gross wie ein Fußballfeld und es dominiert eine Pflanze. Und die hat sogar ein ganzes Gebäude völlig zugedeckt. Siehst du das?
Oh, das ist ein Gebäude dort.
Das Gebäude ist irgendwie 8 Meter hoch und du siehst nichts mehr. Ich kenne es noch, vor 20 Jahren ist da, das ist noch frei gestanden und das hat einfach alles zugewachsen, die Pflanze. Einfach zu.
Das ist ja wahnsinnig. Aber es ist eigentlich noch eine schöne Pflanze. Es ist so also wirklich ganz grün. Also eine Kletterpflanze, wieder etwas, was ich denke, für Dachterrasse wäre das super eigentlich. Erinnert mich so ein bisschen an Hopfen.
Es ist eine Schlingpflanze, Liane, die extrem alles überwuchert. Also für die Terrasse tipptopp. Nein, ja nicht. Ist dann alles voll, ich sage das gerade wieso. Und wenn sie mal hast, dann ist es auch so krass, wie die hier wächst. Also du siehst, alles zu. Also die kann 2 Meter dicke Decken bilden, wenn die wächst. Und die wächst in 2 Richtungen, horizontal und eben vertikal. Und wenn ich hier rauf schaue, da ist auch gerade ein Kampferbaum. Der ist etwa 30 Meter hoch und die ist bis rauf.
Ja, das stimmt. Das ist also, überall, ja.
Das ist krass. Und du siehst auch das Lianenmässige, wenn du da jetzt dicht reist, siehst du auch die Stränge, die da sind. Und sie ziehen einfach auf. Also die Strategie, die sie hat, in 2 Richtungen zu wachsen oder in alle Richtungen zu wachsen, das ist enorm.
Was ist es denn eigentlich?
Sie heisst Coppo Ubone.
Coppo Ubone.
Ich habe den Namen nicht so gern. Ich habe lieber Kutsu. Kutsubone. So ist es eigentlich vom Japanischen her. Kutsu, sage ich dort.
Also japanisch in dem Fall.
Südostasiatisch vor allem ist das Hauptverbreitungsgebiet. Also China, Japan, nachher Korea, Thailand. So ein bisschen subtropisch ist das so dort, wo sie herkommt. Ja, jetzt müssen wir schnell das Blatt anschauen. Du siehst, das ist so ein dreiteiliges Blatt. Ganz lang gestellt. Und die 3 Teilblätter sind auch wieder, das eine ist in der Mitte langgestellt und die anderen kurz. Und da sind die Teilblätter so gelappt, manchmal 2- bis 3-teilig. Da siehst du so Lappen.
Ja, sehe ich.
Gut. Und dann gehen wir die Blüten anschauen und die ist oben. Siehst du das?
Nein, ich sehe noch nichts.
Jetzt probiere ich das irgendwie zu holen. Ich muss da irgendwie raufgumpen. Achtung. 1, 2. Oh, Scheiße. Entschuldigung. Du siehst, oben dran blüht sie voll. Schöner Blütenstand, das sind so bis 50 Blüten, die hier dran sind. Violett, rosa. Und wenn ich sie auftue, hat es, ah, oh, das ist ja schön, das gelbe Saftmal im Zentrum der Fahne. Hast du das gesehen?
Ja, das sehe ich.
Das ist wieder für die Bestäuber, dass sie gerade wissen, was der Nektar hat. Und du siehst, der Aufbau ist wieder so wie bei allen Schmetterlingsblütler.
Also, aha, auch, Schmetterlingsblütler.
Genau. Und es ist ein bisschen ähnlich, oder nicht verwandt mit den Glycinien.
Die ah, ja, ja, die kenne ich. Die sieht man wirklich häufig auf Terrassen.
Ja.
Aber die ist noch nicht invasiv, oder?
Nein, die nicht. Und die ist massiv invasiv da.
Weißt du, was mir jetzt auffällt? Ich bin jetzt ja schon ein bisschen sensibilisiert auf Invasive. Ja. Die Blätter sind alle ganz schön grün und ohne Löcher nichts. Fast ohne Löcher.
Ja, das ist wirklich so. Es hat noch niemand, der dran frisst. Also noch zu den Blättern, es hat auch noch Vorteile, also wieso sie auch so schön sind, da sehe ich ein paar Löcher übrigens, zum Glück. Wenn sie gut drauf ist, die Pflanze, optimale Bedingungen hat, dann kann sie im Tag 26, 27 cm wachsen. Tu mal deine Hand spreizen, so. Das ist etwa das.
27 ist weniger.
Ja, ist ein bisschen weniger, also mehr als das, was du hier spreiten kannst.
Also etwa vielleicht meine Fußgröße so?
Ja.
Also, ich habe 46, das ist wahrscheinlich dann ein bisschen länger.
Und dann kann sie gut im Jahr 20 Meter aufwachsen, ohne Probleme. Und der Zyklus funktioniert so. Im Herbst, nach der ersten Frost, dann geht die ganze Biomasse eigentlich zusammen. Oberirdisch. Das heisst, da ist nachher alles braun. Über den ganzen Winter. Und das trocknet.
Und dann sieht man das Haus wieder in dem Fall.
Du siehst so ein bisschen durch, ja. Aber weil es ja so ein dicker Teppich ist, den sie im Moment bilden, siehst du auch nicht viel. Und der, wenn es so im April wieder gute Bedingungen hat für Pflanzen, der fängt sie an zu wachsen und von neuem aus, zack, tut sie sich wieder austreiben. Ups, Brünnesle.
Ja, du bist eben da in Flipflops und ich habe richtige Schuhe, weil ich mir gewöhnt bin, dass ich richtige Schuhe mal so anlegen will, wenn ich mit dir gehe. Aber du bist da so in Ferien- und Lago Maggiore-Stimmung mit der Flipflop in der Brennnessel laufst du rum.
Ja, da muss ich selber auch leiden, halt. Das ist ja schon gut.
Ja, du leidest gerne.
Und der, weil sie ja Schmetterlingsblütler ist, das ist die Geschichte, könnt schon, kann sie Stickstoff binden. Das heisst, sie hat wieder die Partner, die Bakterien, die den Luftstickstoff bindet. Und dank denen kann der Stickstoffgehalt im Boden doppelt so hoch sein. Also sie kann den verdoppeln. Das heisst, sie ist extrem gut auch, könntest du sie brauchen für eine Gründüngung. Könntest.
Aber sie tut sich wie selber düngen, oder wie?
Ja, sie tut sich selber düngen und sie braucht das gerade wieder. Und das, was wir eben nicht sehen, kann sie jetzt auch nicht ausgraben, da hat sie Knollen im Boden. Und die Knollen können 180 Kilo schwer sein.
180 Kilo?
180 Kilogramm.
Ja, da langt mein Sackmesser nicht. Hey,
darum habe ich gesagt, ich muss gar nicht mitnehmen. Das heisst, das sind extreme Reservestoffe, die sie dort aufbauen kann. Wasser, Nährstoff. Das heisst, im Frühling ist die einfach parat. Und du siehst ja die Blattmasse, die sie hat. Jetzt kann sie Photosynthese machen, die ganze Vegetationszeit. Und dann wird das alles gelagert in diesen riesigen Knollen. Und im nächsten Jahr geht es einfach von Neuem los. Und das heisst, die ist dermassen potent, wie die hier wächst. Weil sie überdeckt ja alles. Und da siehst du schon das erste Problem von der einheimischen Vegetation. Siehst du da sozusagen nichts mehr. Es ist einfach alles zu. Die anderen Pflanzen kommen kein Licht mehr über. Die werden echt überdeckt, überrennt.
Ausser die Brennnesseln.
Ja, weil da haben sie geschnitten. Da, wo wir jetzt gerade stehen. Aber wenn du hier rauf schaust, ist ja alles voll. Dort hat noch niemand gemeint.
Also die schneiden das?
Da wird geschnitten, ja. Das wäre auch eine Möglichkeit, wie man sie eindämmen kann. Weil wenn du echt die Verbindung zwischen dieser Knolle und diesen Trieben kappen, dann kann sie nicht mehr weiter austreiben. Das ist eigentlich eine gute mechanische Bekämpfungsmöglichkeit.
Aber die kommt dann nicht immer wieder führen?
Nein, die Trieben, die muss sie eigentlich haben. Also wenn die Knolle isoliert ist, dann stirbt sie ab.
Das ist nicht so wie beim Götterbaum.
Nein, das ist nicht so wie beim Götterbaum. Aber sie hat ein gutes Wurzelnetz, aber ohne neue Trieben geht es nicht. Dafür hat sie eine andere Strategie. Wenn du jetzt hier die Blätter siehst mit diesen Stängeln, wenn die abknipst ist und die fallen wieder an den Boden, dann kann sie wieder wurzeln, die oberirdisch. Also ein bisschen wie beim Erdbeere, siehst du die Ausläufer und die können wieder wurzeln und das kann die auch. Das heisst, der Mensch ist natürlich wieder verantwortlich für die Ausbreitung, wenn er nicht sauber putzt und da ein bisschen von diesen Trieben verliert irgendwo und die haben Kontakt mit dem Boden, dann kommt sie wieder.
Das ist jetzt irgendwie so ein Gelände in bester Lage mit Sicht auf den See, wo aber offenbar irgendwie heimatlos ist und so verwildert und eben die Kutsubohnen da wild um sich schlägt.
Ja, ich kenne es etwa seit 20 Jahren und es war immer so gewesen und es ist einfach, ich nehme an, Spekulation. Aber das ist genau der typische Ort für die Kutsubohnen, wo sie wächst. Sie wächst gerne in offenen, sonnigen Bereichen, am See direkt oder in offenen Wäldern oder dort, wo es gestört ist. Dort ist sie die beste Pionierpflanze.
Also der beste Pionier für gestörte Flächen.
Und das ist ja auch das Problem, wenn sie da wächst und du siehst ja, ganze Bäume werden hier zugedeckt. Das heisst, die können absterben, die Bäume. Das ist eine Konkurrenz. Oder die Blattmasse ist auch schwer. Wenn es regnet oder so, wenn es schwer ist, können Äste abbrechen. Oder wenn es dann mehr in Schutzwaldregion geht, dann haben die auch keinen Schutz mehr. Das heisst, die werden geschwächt. Das heisst, es ist auch ein Problem für die Naturgefahren.
Du hast jetzt auch nicht ein bisschen den Teufel an die Wand malen. Ich meine, wir mussten jetzt relativ lang müssen laufen, bis du da den schönen Flecken Erde mir hast können präsentieren, wo die Kutsubohnen wirklich imposant überall vertikal und horizontal wächst. Aber sonst also, sieht man jetzt von deren eigentlich nicht viel. Also, und du hast gesagt, im Tessin kommt sie auch. Also, Also ist jetzt die Gefahr wirklich so gross?
Ja, kann dir sagen, kann dir ein Beispiel geben. Jetzt sind wir ja gelaufen durch Siedlungsgebiet. Der Nachbargarten hast du jetzt nicht angeschaut, der ist auch schon voll. Und zwar von dieser Parzelle. Und der ist echt gepflegt. Also wenn es ein gepflegter Garten ist, hat sie ja keine Chance. Aber im Tessin ist sie seit 1956. Und tut sich langsam schön ausbreiten. In Nordamerika, in den USA, ist sie vor 150 Jahren eingeführt worden. Aus verschiedenen Gründen. Als Weidepflanze, weil das Vieh, Schaf, Geissen, Kühe essen das. Als Erosionsschutz, weil sie offene Flächen zutun kann. Oder auch als Düngung, weil die Baumwollfelder dort ausgelaugt sind, hat man die gesetzt. Und vor etwa 75 Jahren hat man gemerkt, das ist eine ökologische Katastrophe und seither nimmt die im Süden von den USA massiv zu. Und ich habe eine Zahl gelesen, wie viel sie etwa bedeckt. 3/4 von der Schweiz.
In den USA?
In den USA, nur in den USA. Das heisst, wenn sie mal hast, dann wächst sie einfach. Bei uns in der Schweiz ist das Problem noch völlig gering.
Ja, wir sind auch viel ein kleineres Land als die USA.
Ja, und dann muss ich das Klimatische vielleicht anschauen. Wieso wächst sie bei uns eigentlich nur im Tessin? Weil nördlich von den Alpen kommt sie sozusagen noch nicht vor.
Mir kommt noch eine Frage in den Sinn. Wieso wächst sie eigentlich nur im Tessin?
Also gut. Das ist eine gute Frage, muss ich sagen. Wir haben ja hier ein spezielles Klima. Im Lago Maggiore, Lago di Lugano, Gomersee.
Das sogenannte, jetzt kommt es, insubrische Klima, gell? Das ist etwas, was du wahnsinnig gerne sagst.
Ja, ich liebe es. Weil es ist so ein angenehmes Klima.
Ja, ich finde es überhaupt nicht angenehm, weil wenn es schifft, schifft es extrem.
Genau. Und es schifft vor allem wenn?
Ja, so im Frühling, oder?
Den ganzen Sommer durch eigentlich. Und zwar, wenn es da kommt, bombastisch mit Blitz und Donner und so über den See, wird sich das auch wieder entladen.
Also gut, jetzt muss man natürlich sagen, im Moment ist es nicht gerade so lustig. Ich meine, es gibt auch wahnsinnige Unwetter, oder? Das passt ja dann auch.
Ja, ich tue jetzt von der Pflanze her argumentieren. Das heisst, im Sommer haben wir viele Niederschläge. Statistisch gesehen 1,80 Meter, wo es hier regnet. Und im Winter ist es mild.
So viel, wie ich etwa gross bin?
Ja, genau so viel.
Ich als Wassersäule?
Ja, genau. Der Fuß. Wenn man schon braucht als Masseeinheit, so viel kann eine Pflanze wachsen im Tag und so viel kann es regnen im Jahr, wie gross du bist.
Also, jetzt wollen wir aber nicht über mich reden, sondern über das insubrische Klima.
Genau, und im Winter ist es eben mild, weil ja der See wirkt wie ein Ofen. Das heisst, es geht Wärme ab und darum haben wir da nicht so tiefe Temperaturen rund um den See. Und das ist eigentlich ein subtropisches Klima. Und das heisst, es ist ja ähnlich wie in Südostasien, wo sie vorkommt. Oder eben, wie ich gesagt habe, in den südlichen USA.
Und darum schwitze ich übrigens jetzt so wahnsinnig.
Ja, es ist ja schon ein bisschen feucht, du merkst es. Also es ist ein spezielles Klima. Aber die Pflanze ist natürlich das unglaublich angenehm, weil du hast viel Sonne. Es ist ja immer noch die Sonnenstube in der Schweiz, trotzdem, weil es ja gleich viele Sonnenstunden hat.
Also jetzt sind wir in Italien, das ist nicht die Sonnenstube der Schweiz. Ah, du redest jetzt vom Tessin.
Vom Tessin oder auch vom insubrischen Klima.
Das haben wir ja da auch, oder? Ja. Das ist, also insubrisches Klima macht eigentlich nicht Halt an den Landesgrenzen, nee, oder?
Nein, sicher nicht. Das sind wir noch vor allem insubrisches Klima, wenn die Berge eigentlich aufhören. Weil du, wenn du jetzt würdest da aufschauen, in Norden siehst, dass es eigentlich wie eine Kessel einen Trichter macht. Also die Wolken, die von Italien herkommen, die stoppen hier und dann müssen sie sich erleichtern und darum regnet es so viel. Das ist mir wichtig, weil es ist überhaupt nicht ein mediterranes Klima. Weil mediterran würde heissen, es wäre trocken im Sommer. Und das ist es ja nicht. Und wenn du umschaust, das ist ja unglaublich wüchsig für Pflanzen. Weil es ja ideal ist, weil du hast Sonne- und Wasserwertevegetationsperiode.
Jetzt machst du so Bewegungen wie ein Prediger, so vom Himmel oben runter, mit betenden Händen. Darum gefällt es dir so, oder? Also das Wüchsige, darum machst du da Führungen, führst Engländerinnen und Amerikanerinnen rum da am Lago Maggiore auf diesen Inseln. Isola Madre ist dort noch, gell, wo ein wahnsinniger botanischer Garten ist und so Zeug. Ja, hat es die Kuzubohnen dort auch schon?
Nein, hat sie nicht. Da die Villa Taranto, da geht um eine Ecke, hat es nicht. Und wieso gehe ich natürlich da hin? Weil es natürlich auch extrem artenreiche, schöne Gärten hat. Weil es ja da so wüchsig ist, hat der Mensch schon vor etwa 200 Jahren festgestellt, dass er all die Pflanzen von Nordamerika, vom südlichen Teil, oder von Südostasien hierher bringen kann, Pflanzen, und die wachsen draussen.
Oder aus Japan zum Beispiel. So schöne Kutsubohnen.
Zum Beispiel, ja.
Was ist denn eigentlich 1956 passiert?
Da hat man sie einfach das erste Mal entdeckt. Das ist also die erste Notiz, dass sie in der Schweiz vorkommt.
Aber das war nicht eine Gartenpflanze ursprünglich?
Nein, also wir wissen es nicht, aus was sie hier hergekommen ist. Das weiss man einfach nicht. Es könnte eine Zierpflanze sein, weil es ist ja wirklich noch schön, wie sie hier blüht. Und dann, wenn sie bestäubt sind, das sind vor allem Bienen, die bestäuben, dann hat sie nachher so Bohnenfrüchte, die behaart sind und das hat Samen drin und die können dann auch wieder so 5 Jahre im Boden warten, bis günstige Keimungsbedingungen sind und dann kann sie wieder kommen.
Hat die Kutsubohnen eigentlich auch einen latinischen Namen?
Ja, die heisst Pueraria lobata oder auch Pueraria montana varietät lobata. Ja, ist eigentlich noch interessant. Die Gattung Pueraria hat etwa 20 Arten, alles in Südostasien. Und ist beschrieben worden vor rund 200 Jahren von einem Genfer Botaniker, der De Gondol geheissen. Und zu Ehre von seinem Freund, Marc Nicolas Pueraria, hat er die Gattung benannt. Und der ist auch ein Genfer Botaniker. Das heisst, 2 Genfer haben eigentlich diese Gattung beschrieben, haben den Namen gegeben und jetzt kommt sie wie zurück.
Hättest du Freude, wenn wir mal einen invasiven Neophyt mit deinem Namen würde ich versehen?
Nein.
Ja, was gibt es noch zu sagen zu dieser?
Ja, eigentlich etwas ganz Interessantes. Im Ursprungsgebiet ist es eine extrem wichtige Pflanze. Sie wird mehrfach genutzt als Faserpflanze. Du kannst aus diesen Stängeln Textilien herstellen. Wir haben in China Ausgrabungen gemacht, die sind 6'000 Jahre alt aus dieser Pflanze. Also Faserpflanze, Nahrungspflanze. Die Knollen werden gegessen.
Die 180 Kilo Knollen?
Ja, das ist sehr stärkereich, kalorienreich, mehr Kalorien als ein Herdöpfel. Das heisst, es wird gekocht und dann wird das gegessen.
Logisch, dass 180 Kilogramm mehr Kalorien als ein Herdöpfel haben.
Im Vergleich, wenn du nur eine kleine Knolle hast, die manchmal sind sie auch klein.
Nicht giftig?
Der einzige Teil, der giftig ist, sind die frischen Samen. Aber das ist ja halt bei Bohnen noch häufig so, bei Bohnengewächs. Das heisst, die musst du einfach abkochen, aber die kannst du natürlich auch essen. Aber du kannst schon die frischen Trieben, die aus dem Boden kommen, essen, als Salat oder als Gemüse. Das heisst, sie ist sehr vielfältig verwendbar.
Und da gibt es ja sicher, weil wir so im südostasiatischen Bereich sind, wird sie sicher noch als Medizinalpflanze gebraucht.
Absolut. China. Habe ich eine Liste gesehen, ganz Haufen Anwendungsmöglichkeiten gegen Migräne, Bluthochdruck zum Beispiel. Oder auch bei Problemen bei Alkoholsucht. Also es ist sehr vielfältig.
Gibt es ein Risiko, dass dann die Kutsubohnen plötzlich über die Alpen wuchern? Also quasi bei uns im Mittelland dann auch noch kommt?
Das Einzige, was man vorstellen kann, wenn sie eben irgendwie jemanden bringt, so unbeabsichtigt oder beabsichtigt, und sie ist an einem See. Weil sie liebt ja sonnige Standorte im Sommer und im Winter muss es mild sein. Und das heisst, das massive Auftreten, haben wir ja erst etwa seit 20, 30 Jahren, sie profitiert ja auch wieder vom Klimawandel. Es wird wärmer, es wird milder. Und diese Situation könnte ja nördlich von den Alpen auch mal auftreten. Einfach die Nähe von der See, würde ich mal sagen.
Und das, was man machen kann, ist einfach schneiden.
Ja, das nützt etwas. Also du kannst sie bekämpfen, aber wenn ich jetzt nur das Feld hier anschaue, das ist ja enorm viel Arbeit, dass das schon gibt, das Fußballfeld vor uns. Und dann musst du beachten, wenn du hier gehst, mähen, mehrmals, musst du kontrollieren, Erfolgskontrolle machen, auch die nächsten Jahre, dann musst du unbedingt schauen, dass es ein Ersatz ist. Weil vorhin habe ich dir ein anderes Feld gerade unten dran gezeigt, das ist auch so gross wie ein Fußballfeld. Vielleicht hast du gesehen, was hat es alles drin. Unten ist alles dominiert vom Verloce Beifuß.
Ah ja?
Alles voll. Vor ist alles...
Episode 1 von dieser Staffel.
Genau. Ist alles voller Götterbaum im vorderen Teil.
Ah ja?
Nachher das Berufkreuz-Einjährige ist alles noch drin.
Das machen wir noch.
Wie auch der Schmetterlingsflitter, den möchten wir auch noch. Das ist alles voll. Das heisst, wenn du hier alles räumst, dann kommen wieder invasive Neophyten als erstes und übernehmen einfach mal, weil sie viel bessere Strategien haben.
Weißt, jetzt muss ich mal sagen, weißt du, was mich ein bisschen anschießt an dir und an dieser Staffel? Jetzt überall, wo ich durchfahre, sehe ich einfach die blöden Gewächse, die invasiv sind. Jetzt bin ich da eben von Domodossola runtergefahren, zuerst mal mit dem Zug auf Domodossola. Links und rechts nur Robinien Und nachher fahre ich mit dem Bus daher auf Urbania. Und auch da einfach Robinien angucken und nachher eben der blöde Flitter, den wir da offenbar auch mal genauer anschauen. Wirklich nur so Gewächs.
Ich sage es ja.